Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium fortsetzen können über das Thema die Verheißung. Und der Untertitel dieser Stunde heißt Auf ewige Generationen. Wir alle wissen, dass Adam, der einmal geschaffen wurde, um in der Gegenwart Gottes zu leben und kein Hemmnis sein sollte zwischen ihm und Gott, er entfernte sich von Gott. Und gäbe es keinen Weg zurück, den Gott für uns gemacht hat, dann würden wir heute nicht hier sein und würden uns nicht über die Verheißung unterhalten. Diese Verheißung ist nichts anderes als von der Trennung zu Gott zur Wiedervereinigung mit Gott. Es ist in die Ruhe wieder eingehen. Es bedeutet ewiges Leben, eine neue Heimat, frei von jeglicher Ungerechtigkeit, keine Krankheit, kein Leid mehr. Und keiner wird den Nächsten lehren. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wie kann ich in diese Verheißung eintreten? Es gibt nur einen Weg durch den Glauben. Wir haben Adams Fall gesehen und jetzt macht Gott Bündnisse und wir wollen heute die Sintflut uns anschauen. Die nächste Etappe der Bündnisse Gottes nach dem Bündnis mit Adam. Und wir wollen es vergleichen, wie es sich für uns heute darstellt. So, das Muster des Handelns Gottes in dieser Geschichte ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Hier haben wir Gott und Gott ist immer aktiv. Er ist aktiv, er muss alles ständig erhalten, damit all das, was er geschaffen hat, auch aktiv bleiben kann. Und er hat alles, was er geschaffen hat, zu einem Zweck gemacht, nämlich es muss auch aktiv sein. Und so hat Gott den Menschen geschafft, weil er ihn für diese Erde benötigte. Wieso benötigt er ihn? Der Mensch sollte dieses eine Bindeglied sein, was unser ganzes Sonnensystem mit Gott verbindet. Der Mensch war der wichtigste Schlüssel, wenn man so will, die wichtigste Schaltstelle für das Wohl dieses Sonnensystems und dieser Erde. Aber er entfernte sich von Gott und waren jetzt untauglich für diesen Dienst. Weil wenn du mit Gott dich nicht mehr verbinden kannst, dann kannst du auch nichts mehr weitergeben und so muss die Erde zerfallen. Gott hat einen Plan und eine Lösung, sie wieder tauglich zu machen. Manche, wenn sie lesen in der Bibel, wenn dort steht, am Tage, wo du isst, wirst du sterben, sehen es als eine Nichterfüllung des Wortes Gottes, dadurch, dass Adam und Eva nicht sofort gestorben sind. Nun, wir müssen verstehen, das Leben, das Adam und Eva hatten, war verloren. Es gab es nicht mehr. Es war nämlich jetzt getrennt von Gott. Es existiert nur noch, weil Gott eine Lösung hat, dieses Leben wieder tauglich zu machen. Und schafft er es nicht bei jedem Individuum, dann wird das Individuum, das nicht tauglich wird, letztendlich für ewig tot sein. So, der Tod bedeutet nicht unbedingt ein kompletter physischer Tod. Es bedeutet, dass das Leben des Adam tot ist. Und das ist es bis heute. Und es wird am Ende sterben, wenn der letzte Nachkomme Adams tot ist, ist das Leben Adams für immer tot. Es gibt kein Leben aus dem Leben Adams. Deshalb ist die Lösung, die Gott bringt, nämlich ein neues Leben, das er uns anbietet. Voraussetzung ist, um dieses neue Leben anzunehmen, zu erkennen seine Untauglichkeit, zu erkennen, dass man tot ist, dass man unfähig ist, etwas zu tun. Und so gibt Gott sein Gesetz und er gibt Adam und Eva Konsequenzen, damit sie erkennen, aha, wir sind untauglich. Wir können aus diesem Leben nicht mehr etwas tun. Wir sind tatsächlich tot, im geistigen Sinne. So, die Konsequenz und das Gesetz sollen die Trennung von Gott bewusst machen. Kann das nicht stattfinden, bringen diese Mittel keinen Erfolg, wird die Trennung endgültig. So, da diese Menschen nicht mehr zu helfen ist, macht Gott ein Ende mit ihnen, das heißt, sie sterben komplett, weil sie sind nicht mehr rekuperabel, sie sind nicht mehr befähigungsfähig. Und dies geschieht natürlich nur nach langer Überzeugungsarbeit, wenn es nicht mehr anders geht. Der Mensch erntet, was er gesät hat und trägt die volle Verantwortung seiner Ablehnung von Gottes Angebot. So, verstehen müssen wir, dass es ein Limit gibt für den Geist des Menschen. Wenn er nicht überzeugt werden kann, dann kann ihm auch niemand mehr helfen. So, wir finden uns kurz vor der Sintflut, circa 1500 Jahre nach der Trennung von Gott, ist die Menschheit ganz verdorben. Wir lesen in der Schrift, dass die Menschen, die Erde verwüstet ist. In 1. Mose 6, 11 bis 13. Aber die Erde ward verderbt vor Gottes Augen und voll Frevels. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Und da sprach Gott zu Noah: Alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Frevels von ihnen. Und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Und in Kapitel 6, Vers 5 und 7, da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Ihr seht also, da war nichts mehr, sein Geist konnte mit ihnen nichts mehr anfangen. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Nun, reut es Gott, dass er den Menschen gemacht hat? Wenn man so wörtlich liest, dann könnte man sagen, na, Gott macht sich Vorwürfe, dass er den Menschen geschaffen hat. Nein, wir müssen immer den ganzen Kontext sehen. Gott tut nichts, wovon er sich bereuen sollte. Was Gott Schmerzen macht und was er bereut, ist, dass er den Menschen zerstören muss. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich gemacht habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und so weiter. Das ist das, was Gott wehtut. Das ist das, was er ausdrückt mit dem Wort Reue. Es tut mir leid, aber ich muss den Menschen jetzt ein Ende setzen, weil sie können nichts mehr Gutes tun. Sie haben die Grenze überschritten, damit es ein Zurück gibt. Und um das zu prüfen, gibt er ihnen noch 120 Jahre, bis Noah die Arche baut. Aber die Menschen sind nicht sehr beeindruckt von der Idee, dass eine Flut kommen wird und sie alle töten, und sie verspotten Noah, denn es hatte bis dahin noch nie geregnet. Auch als die Tiere, als die Arche fertig war, kurz bevor der Regen anfangen sollte, Paar für Paar gesondert in die Arche gehen, bewegt sie es nicht mehr. Gott beweist, hätte er ihnen 300 Jahre gegeben, es hätte nichts gebracht. Aber er will zeugen vor dem ganzen Universum, vor allen Wesen, die Verstand und Moral haben, dass er die zweite und die dritte Meile mitgegangen ist, bis er eingreifen muss. So, die Menschen sind dadurch nicht zu beeindrucken. Nur Noah und seine Familie, 8 Seelen, gehen in die Arche. Ich möchte das auch auf unsere heutige Zeit etwas anwenden. Wir leben in den letzten Augenblicken dieser Weltgeschichte. Gott hat in seiner Prophetie die Dinge alle deutlich vorhergesagt. Und die Menschen, besonders die Gläubigen, sehen es nicht. Sie erkennen nicht, zu welcher Stunde wir sind. Es gibt eine Umfrage, die Anfang dieses Jahres in unserer Gemeinde gemacht wurde, oder zumindest wurde sie Anfang des Jahres publiziert, über die Nachhaltigkeit. Und in dieser Umfrage wollen die Menschen, die Adventisten, die auf die Wiederkunft Jesu warten, wollen sie die Erde erhalten für die kommenden Generationen. Meine Lieben, dann kannst du dich nicht mehr Adventist nennen, wenn du die Erde bewahren willst für kommende Generationen, weil es werden keine kommenden Generationen mehr sein. Dass man aber so blind ist, mitten in diesen Ereignissen. Wir haben das Biest, es ist aktiv und schon lange ist seine Wunde geheilt. Wir haben das Bild des Tieres, das in der Offenbarung steht, ihm wurde Leben gegeben, dass es spricht und dass es die Menschen töten kann. Und ich kann nicht anders, außer das, was wir jetzt haben, das Virus als solches zu sehen. Es ist das Bild des Tieres. Und dieses Bild des Tieres beten alle Menschen an, die nicht geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Weil nur auf das, dieses Bild, weil ein Bild kann ja nicht sprechen, eine Statue kann nicht Leben haben. Aber jetzt wird einer Statue, einem leblosen Element, wird Leben gegeben. Und das kann man nur, wenn es ein unsichtbares Bild ist. Wir haben schon seit einem Jahr die Vereinigung von Kirche und Staat. Weil der Böse hat sich eine Kirche ausgesucht, die nicht als Kirche offensichtlich ist. Nämlich, das ist die Wissenschaft, die Gesundheit. Wie Luzifer am Anfang in der Form einer Schlange auftrat, die für Adam und Eva harmlos war, so tritt er jetzt wieder in der Form der Schlange auf einem Kreuz auf. Wieder als Retter, der ihnen helfen will, der ihnen sagen will, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Ich will euch erhalten. Nur die Blinden sehen das nicht, wie offensichtlich diese Dinge sind. Es sind nur noch ein Ereignis, auf das wir warten, nämlich, dass das Mahlzeichen des Tieres auf Hand oder Stirn kommt und gleichzeitig die Offenbarung der Liebe Gottes durch seine Gemeinde. Das sind die Ereignisse. Und dann kommen die sieben Plagen. Dann ist das Ganze vorbei. Und wir Adventisten wollen nachhaltig sein. Wir wollen die Erde, die ja nicht mehr unter unserer Kontrolle war, seitdem Adam gesündigt hat. Gott hat uns auch nicht mehr diesen selben Auftrag gegeben. Weil wir haben es verspielt. Er hat uns jetzt einen Auftrag gegeben, ein Volk vorzubereiten für sein Kommen. Und diesen Auftrag müssen wir jetzt erfüllen. Weil deshalb sind wir da und existieren. Aber wenn wir nicht das Biest erkennen können, auf Offenbarung 13, wenn wir nicht sehen können, welches das Bild des Tieres ist, wird es dann beim Mahlzeichen noch einen Unterschied machen? Die Leute, meine lieben Glaubensgeschwister, die ich gern habe von Herzen, werden die Ersten sein, die dieses Mahlzeichen annehmen, weil sie haben ja gar nicht verstanden, worum es geht. In ihrer Fehlinterpretation der Schrift, in ihrer Unkenntnis dessen, was tatsächlich passiert, sind sie weit, weit abgefallen von dem, was tatsächlich stattfindet. Ich möchte noch einen Gedanken äußern, und zwar gab es in unserer Gemeinschaft einen Abfall. Man hat den Alpha-Abfall genannt, als die Ideen des Pantheismus auftraten, durch einen Arzt unter uns, der ein ganz berühmter Arzt war, Dr. Kellogg. Seine Idee war, dass Gott auch Geschöpf sein kann. Das heißt, Gott ist in seinen Geschöpfen. So der Pantheismus sagt, Gott ist in jedem Ding drin. Nun, das würde bedeuten, dass der Schaffer dieses Tablets auch derjenige ist, der im Tablet funktioniert. Dann wäre der Schreiber dieses Buches auch das Buch selbst. Das Gesetz sagt, Gott kann nie eine Wirkung sein. Er ist Ursache. Er schafft alles und er erhält alles. Alles existiert nur durch ihn. Aber er ist doch nicht das Geschöpf. Da gibt es eine klare Trennung zwischen Ursache und Wirkung. Satan hat schon immer dieses Gesetz angegriffen und hat hier die Menschen verführt. Und dann hat Ellen White geschrieben von dem Omega-Abfall. Das heißt, Alpha ist am Anfang und Omega ist am Ende. Welches ist der Abfall? Wir alle glauben dasselbe, was der Kellogg verkündigt hat, nur in einer anderen Form. Wir denken, eine Wirkung kann eine Ursache sein. Nun, es ist egal, wie man es dreht. Es ist immer falsch. Wir glauben, ein Virus, das nur eine Wirkung sein kann, ist gleichzeitig Ursache. Damit heben wir das Gesetz auf. Und das ist der Omega-Abfall. Und guckt euch um und schaut an, was passiert in der christlichen Welt und auch in eurer Gemeinde. Und ihr werdet sehen, so wie Kellogg, ein Arzt, den Abfall brachte am Anfang in unserer Gemeinde, so wird jetzt auf derselben Schiene der Medizin der Abfall gebracht. Es geht nicht um hohe Theologie. Es geht nicht um große Auslegungen. Es geht um das Gesetz. Kann eine Wirkung keine Ursache sein? Ist unmöglich. So, nur 8 Menschen überleben die Sintflut, weil nur 8 Menschen gehen in die Arche ein. Das ist eine traurige Geschichte. Und wir können nicht anders, als am Ende werde ich das vergleichen mit unserer Zeit. Wir erinnern uns noch einmal, und ich bringe diese Sachen immer wieder, dass wir das nie vergessen. Das sind die wichtigsten Elemente, die wir verstehen müssen. Das Physische und das Geistige sind 2 unterschiedliche Elemente. Die Physis kann immer nur reagieren. Ein körperliches Element kann nur reagieren. Es kann nicht agieren. Insoweit fällt komplett aus, dass eine Axt Holz spalten kann oder dass ein Virus krank machen kann. Fällt komplett aus. Nur ein Geist hat die Fähigkeit zu agieren und reagieren und auch nicht zu reagieren, wenn etwas an ihn herankommt. Deshalb werden alle physischen Elemente von außen gesteuert. Es muss immer jemand sein, der dieses Buch in die Hand nimmt oder schreibt. Es kann es von alleine nicht tun. Nur ein Geist kann aus sich selbst heraus wirken und funktionieren. Ja, er ist abhängig, aber er steuert sich immer von innen heraus. Aber da wir den Geist heute nicht haben und die Wissenschaft ganz ferne ist davon, müssen wir all die geistigen Fähigkeiten, die der Mensch hat und die wir bei Tieren sehen, in die Materie setzen, was dazu führt, dass wir eine Wirkung als Ursache machen. Was komplettes Brechen des Gesetzes ist. So, der Geist hat einen Eingang und einen Ausgang. Er hat das Bedürfnis, das ihn steuert. Und er kann nur von innen heraus es tun. Wir haben gesehen, durch Glauben und Vertrauen nimmt er es und benutzt dann das, was er durch Glauben und Vertrauen aufgenommen hat, entscheidet er, damit etwas zu tun. Und das, was er aufnimmt, im Glauben muss er auch tun. Das eine ist die Ursache, das andere ist die Wirkung. Und wir haben gesehen, die einzige Möglichkeit, dass der Geist sich immer nur von innen steuern kann, ist, dass er sich selbst täuscht. Niemand kann uns täuschen, wenn wir uns selbst nicht vorher täuschen. Das ist unmöglich. Niemand kann uns täuschen, wenn wir uns selbst nicht vorher täuschen. So, deshalb haben wir ein inneres Problem, das wir sehen und erklären können. So, der Geist des Menschen ist bei der Geburt schon mit dieser Idee, ich bin Gott geboren. Das heißt, wir sind tot geboren. Jesus sagt, wer mein Leben aufnimmt, wer an mich glaubt, der kommt vom Tod ins Leben. Das heißt, wir sind alle tot geboren. Aber wir haben unterschiedliche Ausgangspunkte. Dieser schwarze Ring hier zeigt, dass ich bin in der Finsternis geboren, aber ich habe noch diesen roten Bereich, da kann ich lernen, das Richtige. Ich kann also das, was gut ist, lernen. Ich könnte aber auch so geboren sein, das heißt mit weniger Kapazität etwas zu lernen. Und ich könnte sogar so geboren sein, dass ich nur noch eine geringe Kapazität habe, etwas zu lernen, das heißt die Wahrheit zu sehen. Aber auch so kann ich noch erlöst werden. Ist aber ein Mensch geboren, komplett in der Lüge, weil das über Generationen geht der Geist kaputt und irgendwann mal können die Eltern nichts mehr weitergeben, außer einen komplett kaputten Geist. Dann ist dieser Zustand endgültig. Deshalb konnte Gott eingreifen und ganze Völker zerstören, weil egal wie viele Kinder sie bekommen hätten, sie wären alle ohne Möglichkeit gewesen, die Wahrheit zu erkennen und frei zu werden. Jetzt jeder wird konfrontiert mit der Wahrheit und wenn ich gut reagiere auf die Wahrheit, dann kann ich sie ersetzen mit der Wahrheit. Und habe ich diese Menge an Irrtum, dann kann ich sie auch ersetzen mit der Wahrheit. Und so geht das Schritt für Schritt, bis mein Geist oder der Geist irgendeines komplett in der Wahrheit ist. Damit ist er dann in einem Zustand, der endgültig ist, das heißt, niemand kann ihn aus seiner Überzeugung mehr herausholen. Er weiß komplett, dass er ein Kind Gottes ist und niemand und nichts wird ihn herausholen. Das sagt die Schrift in Römer 8, wenn sie sagt, niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weil wenn du ein Kind Gottes bist und dich an Gott angedockt hast, weil du überzeugt bist, wer du bist, dann kann dich nichts, steht dort in dem Kapitel, dass wir es mit den Worten der Schrift lesen. So schön da drin, wenn es steht. Ab Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße? Oder Fährlichkeit oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Ja, wir kommen in diese Situation, wo wir sehr verfolgt werden. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So, das ist komplett in der Wahrheit. Da kann uns niemand mehr scheiden. So, wann hat Gott in der Geschichte eingreifen müssen? Dann, wenn der Geist komplett in der Lüge war, dachte es Gott, wenn ihm Menschen eines Volkes oder Bevölkerung, einer Stadt oder Landes diesen geistigen Zustand erreicht hat, alle ihre Kinder würden ebenfalls so geboren werden. Das war bei der Sintflut. Deshalb hatte Gott keine Möglichkeit, irgendeinen zu erhalten. Wäre einer noch in der Lage gewesen, in die Arche zu gehen, wäre er gegangen. Aber sie haben Schritt für Schritt das Licht, das Gott durch Noah gebracht hat, abgelehnt. Aber auch Sodom und Gomorra wurden vernichtet. Auch die 10 Stämme Israels hat Gott nicht verschont und sind bis heute vernichtet. Assyrien, Babylon, sie sind auch Geschichte und wurden vernichtet, weil es keine Chance mehr gab. Der Geist war kaputt. Was passiert mit dem Überrest? Wenn Menschen noch Gott dienen, dann mögen sie noch nicht vollkommen sein. Und ich denke auch, im Leben des Noah sehen wir, dass er von Gott als gerecht dargestellt wird. Ja, weil er war an Gott gebunden. Aber er hatte Teile in seinem Körper, nicht in seinem Körper, in seinem Geist, wo wir sehen später nach der Sintflut, er Dinge gemacht hat, die uns zeigen hätte, er musste noch was lernen. Oder noch nicht ganz verdorben ist. Seine Söhne, denke ich, sind nur mitgegangen, weil es eine Familie war. Wir wissen nicht ihren Zustand. Man hat sie damals mitgenommen, weil sie haben den Vater geglaubt und sind vielleicht auf den Hinweis des Vaters in die Arche gegangen mit ihren Frauen. Und diese Menschen werden entweder in ein fremdes Land des Eroberers gebracht, das heißt, sie werden nicht unbedingt getötet, oder sie bleiben zurück, das Verbliebene zu verwalten und zu versorgen. Das können wir in der Geschichte göttlichen Vorgehens sehen. So, wann ist der Kampf zu Ende? Wenn alle Menschen entweder komplett in der Wahrheit sind oder komplett in der Lüge, dann ist der Kampf zu Ende. Und diese Krise, in der wir uns befinden, führt zu diesem endgültigen Zustand. Hier ist das Bild des Tieres, das Satan von hinten steuert und gemacht hat. Und er offenbart es natürlich von Menschen und Experten. Und es kommt von dem Tier, das zweite Tier aus Offenbarung 13. Weil von dort kommt die Wissenschaft, dort hat sie ihr Zentrum, von dort kommen die Dinge und dort steht die Evolutionstheorie, dort steht die Idee, ich bin Gott, im Zentrum. Und die schlimmste Auswirkung des Bösen ist der Zwang, in Anführungsstrichlein, zum Guten. Das heißt, du wirst gezwungen, deinen Nächsten nicht anzustecken, du wirst gezwungen, etwas zu tun, was dir schadet. Aber das klingt doch ganz gut. Echt? Der Zwang zum Guten ist das größte Übel. Es gab keine Probleme in dieser Geschichte der Menschheit, schaut euch durch, wo nicht der Zwang zum Guten alles Übel hervorgebracht hat. Weil wir müssen ja das Gute tun. Und wenn noch der andere für mich eine Gefahr ist, dann muss ich ihn ja zwingen, dass er das Gute tut. Das ist ganz subtil. Diese Natur wird uns immer betrügen, dass wir andere zum Guten zwingen. Aber Gott wird ein Volk haben in dieser letzten Zeit, das das Licht dieser Welt verkündigt, weil sie sind völlig eins mit ihm geworden. Diese sind völlig eins mit dem Bösen geworden und werden das zum Zentrum haben, den Zwang zum Guten. Und diese hier haben die Liebe als Merkmal, die alles erträgt, auch das Unrecht. Sie muss das Recht nicht erzwingen, weil ich bin nur ein Geschöpf. Ich kann kein Recht erzwingen auf meine Nächsten, sonst müsste ich mich über ihn erheben. Und das geht nicht. Deshalb, die Liebe ist das der Beweis, dass wir mit Gott verbunden sind. Die Liebe kann das Böse zulassen. Der Egoismus, der Stolz, die Idee, ich bin Gott, kann das Böse nicht zulassen. Es muss zum Guten zwingen. Es ist deshalb auch die Ursache aller unserer Krankheiten. Und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Das sind die Worte Jesu. Er sagte in Matthäus 24, dass sich die Geschichte heute genauso wiederholen wird wie damals. Und derjenige, der dabei war, war der Petrus. Und er sagte in seinem zweiten Brief, Vers 5 und 6, und hat nicht verschont die vorige Welt, sondern bewahrte Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, und führte die Sintflut über die Welt der Gottlosen. Wozu? Und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden. Aber Jesus sagt, sie achten's nicht. Bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Genauso passiert's auch jetzt. Die Menschen werden es gar nicht realisieren, besonders die Gläubigen, dass Gott ein ernster Gott ist und dass mit ihm nicht zu spielen ist. Also auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde werden durch sein Wort gespart, dass sie zum Feuer behalten werden an dem Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Ja, Gott hat versprochen, die Erde durch Wasser nicht mehr zu zerstören. Aber er hat nicht versprochen, dass er sie nicht zerstören wird und alle Gottlosen, die auf ihr wohnen. Weil er muss eines Tages Gericht halten. Und die Zeit ist gekommen, beide zu einem endgültigen Zustand zu bringen. Und diese Krise ist die letzte Krise. Sie führt zu diesem endgültigen Punkt, wo jeder entweder dem Götzen glaubt, der dem Gesetzlosigkeit, weil der Gottlose ist ja gesetzlos, das heißt, wir glauben, dass eine Wirkung eine Ursache ist, was absolut unmöglich ist. Oder wir glauben Gott und wissen, dass das, was eine Ursache ist, keine Wirkung sein kann und keine Wirkung kann eine Ursache sein. Möge Gott uns helfen, dass wir nicht zu denen gehören, die es nicht achten, die nicht sehen, dass jetzt das Ende kommt, die nicht sehen, dass sie jetzt auf Nachhaltigkeit gehen sollen. Das ist des Teufels Agenda. Er will die Erde erhalten, nicht Gott. Diese Erde ist dem Verdammnis, der Verdammnis gewidmet. Sie muss erneuert werden. So wie der Mensch auf ihr ein neues Leben komplett erneuert werden muss, so muss auch diese Erde komplett erneuert werden. Und sie ist immer noch unter Gottes Herrschaft, nicht unter unserer. Auch wenn Satan sie aus unserer Hand genommen hat und wir sehen, was um uns herum ist, gibt es niemand anders, der diese Welt erhält, außer Gott. Er hat es bis jetzt getan. Wir können machen, was wir wollen. Er wird es uns beweisen in den kommenden Tagen und Wochen. Wenn seine Gerichte über diese Erde gehen, wird er beweisen, dass immer noch er der Gott ist, der alles in seiner Hand hält und alles führt zum Besten derer, die lieben. Aber auch zum Besten derer, die ihn nicht lieben. Weil auch das Ende zu machen einem Menschen ist eine Gnade. Weil wenn er noch Böses tun kann, immer da, was soll er denn noch machen, außer Zerstörung? Deshalb ist Gott ein gerechter Richter. Er handelt immer aus Liebe und er wird jeden gerecht richten. Amen.